Gottes Name noch bekannter ist.
Und doch, nicht wahr? Oder soll ich Ihnen eine Probe liefern? Ja, das werde ich tun. Ich werde in die Menge greifen, werde Menschen an das Mikrofon bitten, sie fragen. Sieh da, junger Mann, dürfte ich Sie um eine Gefälligkeit bitten? Der Rundfunk macht eine Umfrage.
Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung.
Ja, also, könnten Sie uns sagen, wer das war und was Sie von ihm denken? Ich meine, wer Jesus von Nazareth war, nicht dieser aus Amerika.
Der aus Nazareth, wie sich aus dem Herkunftsort ergibt, irgend so ein Judenbengel, so einer von der äußersten Linken, Kommunist, Aufrührer, den die Römer hops gehen ließen und dann groß als Religionsgründer herausgebracht. Geschickte jüdische Macher. Christentum ist verkapptes Judentum. Wollen Sie noch mehr wissen?
Mir genügt's. Ich danke Ihnen.
Gern geschehen. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung.
Fast wage ich gar nicht mehr zu fragen. Fräulein, haben Sie die Ausführungen dieses jungen Herrn gehört?
Gewiss, das ist ganz typisch für diese jungen Leute von heutzutage, die ohne Gott und Gebot heranwachsen, die Priester und alles Heilige erachten und in keine Kirche mehr gehen. Aber Gott lässt seiner nicht spotten. Der Teufel holt sie alle. Schön der Reihe nach, sage ich Ihnen. Nur Geduld. Und dann ist es zu spät. Und die Hölle dauert ewig. Gott sei Dank. Und wer jetzt nicht hören will, muss dann eben fühlen. Die wollen es ja nicht anders.
Wer weiß, ob diese Leute es nicht doch anders wollen. Aber was wissen Sie denn von Jesus Christus?
Natürlich alles. Was denken Sie? Ich kenne doch meinen Katechismus. Er ist die zweite Person in der Gottheit, die aus Liebe zu uns Menschen Fleisch geworden ist, um uns zu lehren und durch ihr kostbares Blut von aller Sünde zu erlösen und ewig selig zu machen. Und er kehrt wieder am jüngsten Tag, zu richten die Lebendigen und die Toten.
So, brav. Und?
Was und? Genügt das nicht?
Nein. Ich meine, kennen Sie ihn näher?
Natürlich. Ich habe die Katharina Emmerich 10-mal gelesen und auch noch viele andere Bücher.
Und viele andere Bücher, so. Ja, aber ich möchte eigentlich nur wissen, lieben Sie ihn denn?
Aber natürlich, er ist doch mein Seelenbräutigam.
Oh Gott, auch das noch. Fast hätte ich gesagt, der Arme. Sie da, verzeihen Sie bitte. Sie sehen wie ein Kaufmann aus. Trotzdem möchte ich mir hier ins Mikrofon eine Auskunft geben lassen über... Sie werden staunen. Über Jesus Christus.
Ich staune gar nicht. Sozusagen Besuch der Konkurrenz. Toller Betrieb heute. Wollte mir es auch mal ansehen. Tja, Jesus Christus. Das sagt man so leicht hin und vergisst dabei ganz... Dieser Name umschließt ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, das größte Erfolgsgeheimnis, möchte man sagen, aller Zeiten. Sie scheinen anderer Meinung zu sein, wie? Aber denken Sie doch mal nach, ein kleiner Jude aus irgend so einem Kaff und heute, nach 2000 Jahren, auf der ganzen Erde spricht man von ihm.
Gewiss, auch Sie sprechen von ihm. Und das genügt mir eigentlich. Ein netter Erfolg, das muss man schon sagen.
Aber Sie werden doch zugeben, dass kein Mensch je eine derart glänzende Presse hatte. Schriftlich, mündlich, in allen Sprachen und zu allen Zeiten.
Umso entsetzlicher, wenn ihn nach 2000 Jahren solches Dunkel umlagern kann. Erfolgsgenie. Herrgott, Sie haben offenbar vergessen, dass er am Kreuz endete.
Sehr richtig. Ich habe Ihnen zugehört, Herr Reporter. Und wenn Sie meine Meinung hören wollen, ich bin ein alter Mann aus dem Volke. Ich war mein Leben lang ordentlich und habe auch in der Jugend Religionsunterricht gehabt. Und ich habe damals nichts Besonderes gegen Jesus Christus einzuwenden gehabt. Bis dann mein Sohn mich in meinem Alter im Stich ließ. Sie hatten nämlich meinen Sohn aufgehängt, weil er nicht auf mich hören wollte. Er mischte sich in die Politik und wollte es besser wissen als ich, der ich doch sein Vater war und es wissen musste, wie das so geht. Und nun wusste ich auch plötzlich, was mit Jesus Christus los ist. Der hat es seinen Eltern verdammt schwer gemacht, genau wie mein Junge es mir schwer machte. Aber wenn die Söhne nicht auf die Eltern hören wollen, nimmt es immer ein schlechtes Ende. Der musste ja am Kreuz enden, genau wie mein Sohn am Galgen. Und er war ein so prächtiger Junge, mein Sohn. Und ich habe so viel Geld auf ihn gewendet. Aber er hat mehr auf Jesus Christus hören wollen als auf mich.
Einen so guten Sohn hatten Sie?
Wenn Sie das einen guten Sohn nennen, der den Vater im Stich lässt und am Galgen endet. Ich habe ihm gesagt, Junge, in solchen Zeiten kann man nicht die Wahrheit sagen. Da muss man mit den Wölfen heulen. Der Staat ist millionenmal stärker als du. Und wenn du die Leute, die du da auf dem Speicher verborgen hältst, nicht in die Luft setzt, wenn sie dich erwischen, dann weißt du, was dir passiert. Aber er sagte nur, das geht mich einen Dreck an, was dieser Teufelsstaat mir sagt. Ich habe nur auf einen zu hören. In seinen Fußstapfen muss ich wandeln. Tja, und da kam es denn auch so, wie ich es ihm vorhersagte. Er wurde von einem Freund verraten, sie holten ihn ab, machten ihm den Prozess und hängten ihn dann auf. Und wie haben sie ihn zugerichtet im Keller des Gefängnisses? Und dann haben wir ihn begraben.
Mann, von wem sprechen Sie?
Von meinem Sohn, von wem denn sonst?
Mir kam es vor, als erzählten Sie die Leidensgeschichte des Herrn. Seien Sie glücklich, einen solchen Sohn gehabt zu haben. Wie sind wir alle glücklich, dass er gelebt hat, dass es ihn gibt, dass unter uns noch solche Menschen leben, in deren Fühlen, Denken und Handeln Christum immer aufs Neue erscheint und in diese Welt tritt. Das ist Verkündigung durch die Tat, das Beispiel, das jeder anderen Verkündigung durch das Wort folgen muss. Wenn ich bedenke, dass es nun seit 2000 Jahren verkündigt worden ist, durch eine große, weltumspannende Institution.
Ja, ich bin ja doch froh, dass der Reporter eben vom Rundfunk nicht nur Leute getroffen hat, die dummes Zeug über Jesus reden. Ich bin froh, dass da wenigstens im Hintergrund von einem jungen Mann die Rede war, in dessen Leben Jesus eingebrochen ist. Und er kam nicht mehr vor. Man sprach nur von ihm. Er ist in der Nachfolge Jesu gehängt worden, wie viele. Aber einer war also doch da, in dessen Leben Jesus eingebrochen ist. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Sehen Sie, Jesus, das ist nicht ein Dogma. Jesus, der ist nicht eine historische Persönlichkeit, von der wir nichts Genaues wissen. Jesus lebt und kann in das Leben eines Menschen einbrechen. Ich stünde jetzt nicht hier und würde mit der Akustik dieses Raumes kämpfen, wenn ich wüsste Kühleres als das. Verstehen Sie mich da hinten? Wer versteht mich nicht, heben Sie mal die Hand. Sehen Sie, Sie haben doch die Frage verstanden. Bruder Schneider, es geht doch, ja? Ja. Jesus ist ein Lebendiger. Der ist todsicher in Berlin. Sie können sich drauf verlassen. Und darum ist keiner von Ihnen sicher, dass er nicht in Ihr Leben einbricht. Dass er ihr sogenanntes Christentum, um das man keine 5 Pfennige geben muss, über den Haufen rennt und in ihr Leben einbricht. Jesus lebt. Ich muss Ihnen einfach jetzt eben die Hauptgeschichte von Jesus noch einmal erzählen. Gehen Sie mit mir im Geiste vor die Tore Jerusalems auf den Berg Golgatha. Da ragen über die Köpfe der Menge hinweg 3 Kreuze. Der in der Mitte, um den geht es. Der stirbt für Sie. Sehen Sie, ich wurde mal vor Jahren zur Gestapo, Geheimstaatspolizei, bestellt. Und da habe ich warten müssen in einem Raum, in dem lauter Aktenschränke waren. Es ist schon schlimm, aber lauter Aktenschränke. Da waren also aufgestapelt so Aktenbündel und aus jedem Akte hing so eine Zunge raus, da stand ein Name drauf. M. Meyer Karl. Das war wie rausgestreckte Zungen. Und da habe ich eine Stunde gewartet und es war mir so langweilig und ich habe Gott gedankt, dass ich mein Leben nicht unter Akten verbringen muss. Und aus Langeweile fange ich an zu lesen. M. Meyer, Karl, Schulze, Theodor, B. Busch, Wilhelm. Da war eine Akte von mir. Mit einem Schlage waren die Aktenschränke nicht mehr langweilig. Könnt ihr euch denken? Da war meine Akte. Ich hätte so schrecklich gerne sie jetzt rausgeholt und gesehen, was haben die Kerle über mich da geschrieben. Geschrieben. Das kann man doch verstehen, nicht? Aber das riskierte ich nicht. Aber ich stand geradezu zitternd davor. Meine Akte. Und sehen Sie, es ist mir mit dem Kreuze Jesu so gegangen. Es gab Jahre in meinem Leben, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal Prediger des Evangeliums würde. Da war mir nichts langweiliger als das Christentum. Jeder Dujardin war mir interessanter als das Christentum. Bis die Stunde kam, wo ich das Kreuz Jesu zum ersten Mal richtig sah. Da geht es um meine Akte. Da ist von meiner Schuld und von meiner Errettung die Rede. Seitdem ist das Kreuz Jesu das Interessanteste für mich. Oh, sehen Sie den Mann an mit der Dornenkrone. Es geht Sie an, auch wenn Sie es noch nicht wissen. Sehen Sie ihn an, du edles Angesichte, davor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte. Wie bist du so entstellt? Und er neigte sein Haupt und verschied. Und man nimmt ihn vom Kreuz und bringt ihn in ein Felsengrab. Eine Felswand ausgehöhlt, man wickelt ihn in Tücher und legt ihn hinein und schiebt eine Felsenplatte davor. Und dann holt man eine römische Wache, damit dieser Jesus endlich tot ist. Seit 2000 Jahren möchten die Menschen, dass dieser Jesus endlich tot ist. Und dann passiert es. Am dritten Tage in der Frühe, die römischen Soldaten dösen ein wenig. Morgens um 5 döst man. Und da plötzlich, ich muss leise sprechen, da plötzlich, ja bleiben Sie mal unerregt bei dieser Botschaft, wird es so hell, dass diese Kriegsknechte umkippen wie Bleisoldaten. Und das Letzte, was sie sehen, ist, das Grab ist offen. Und dieser Jesus kommt siegreich hervor. Sie können sagen, das glaube ich nicht, das macht nichts. Die Wirklichkeit wird nicht dadurch verändert, ob Sie dran glauben oder nicht. Und dass Jesus lebt, das ist Wirklichkeit. Und darum kann er in das Leben eines Menschen so einbrechen, Herr Reporter, dass ein junger Mann dafür stirbt. Ich ging vor kurzem nun über die Hauptstraße meiner geliebten Stadt Essen, nächst Berlin, die zweitschönste Stadt Deutschlands. Das habe ich gesagt, um zu sehen, ob Sie lachen. Sie lachen, Sie verstehen mich also. Und da spielt an einer Ecke eine Kapelle von der Heilsarmee. Wackere Leute, blasentüchtig, und dann spricht einer. Und da sehe ich, wie zwei junge Männer weggehen, und der eine macht so, die mit ihrem Jesus. Ich sah im Geist hinter mir Millionen Männer, Bierbäuche, Glatzen, junge Burschen, tolle Blue Jeans, Mädels, Frauen, Millionen, die mit ihrem Jesus. Ich glaube an den Herrgott, das ist Religion genug. Darf ich Ihnen noch einmal sagen, der Teufel glaubt auch an den Herrgott wie Sie. Und ist doch in der Hölle. Der Teufel ist kein Gottesleugner, der weiß ganz genau, dass Gott lebt. Wenn Sie also sagen, ich glaube, es gibt einen Herrgott, sind Sie glücklich bei der Religion des Teufels angelangt. Ist klar? Es kommt nicht darauf an, dass Sie den Herrgott stehen lassen, der existiert auch ohne sie, sondern ob sie ein Kind Gottes sind, ob sie ein Kind des lebendigen Gottes sind. Es kommt nicht darauf an, ob sie zugeben, Gott ist da. sondern es kommt darauf an, ob sie Frieden mit Gott haben. Und dazu brauchen sie Jesus. Und davon muss ich nun sprechen. Es juckt mich in allen Fingerspitzen, eben auf die Kanzel zu gehen und zu sehen, ob sie mich da besser verstehen. Erlauben Sie mir das.
Thank you. Jesus ist umwandelt. Ich muss so langsam gehen und darum kann ich nur ein Bild von mir sagen, was ich sagen wollte. Darum ist es los. Dem Jungen wollte ich auch sagen, es ist nachher Gott. Gott macht nachher wieder ein Diskussionsplatz, wo sie, was zu Kunst gesagt ist, aufhören. Zwei Sohn zu Frau. Er ist offenbart und nur zweifelt. Er ist der Einzige, der mir die Last meiner Schuld abnehmen kann. Ich werde das meine Eltern und so lachen. Seht euch, ihr hättet einen eisernen Rücken gehabt. Und da ist ein kleiner, den man schlecht. Und jedes Mal, wenn wir sind, kommt ein Kettenlied an die Seele. Du lügst, Ketten, du Ketten. Krach mit der Mutter, Ketten, du wirst Vater auf der Ehe. Dann soll er doch vor uns vor. Wollt ihr aussagen? Du sollst uns bei der Reihe ein Ketten. Die Sache mit dem Mehl, ein Ketten. Ein Streit, Ketten. Oma, nein, ein Ketten. Ich danke dir, den Wort, den ich mache. Es sünde vor Gott. Ich halte den an Ketten. Ein Ritter. Und wir stellen alle eine genannte und sichtbare Kette von Schuld in der Mitte. Wissen Sie, ich gehe über die Straße und sehe die Leute an. Zum Glück. Von der Rost erschienen. Ich fuhr noch in der U-Bahn. Ich dachte, das ist einmal sein. Das ist gar nicht. Ich dachte, wenig blödes Leben. Und dann ging es auf die Straße alle. Die unsichtbare Kette der Schuld vor Gott. Sünde vor Gott ist ja nicht. Sie können es vergessen. Strafe die unsichtbare Kette, die nicht ihnen kann, was für keine Ahnung haben. Sie können es auch nicht vergessen, die zu sein. Sie können es nicht selber haben. Es gibt nur einen, der sie löst, Jesus. Warum? Weil er das Gewicht und die Strafe für meine Sünde am Kreuz tut. Darum kann er sagen, ich vergebe dir deine Sünde. Ich bezeuge ihn, ich als 18-jähriger junger Mann zum ersten Mal das kapiert habe. Ich darf meine Sünde geben und seine Gnade öffnen. Vergebung der Sünde, nicht das alles, ist die größte Freiheit, die sich geben kann. Vergebung der Sünde, nicht das alles, ist die größte Freiheit, die sich geben kann. Die, die heute Abend zu Jesus stellen und sagen Sie, Herr Jesus, in meinem Leben ist mein Streit und mein Neid, meine Unkontrolle und mein Geldgier und die Lüge ist gegen dich. Jetzt denkst du um dein Leben. Das ist die Frage, ob ich die Kette habe oder nicht, dass ich die Mutter nicht da habe. Es gibt eine wundervolle Geschichte in der Bibel. Da ist Jesus in einem Ort, wo die Bibel war. Gäbe, Gäbe, da will ich einfach nicht mehr auf Jesus.
Das Gott interessiert sich für mich. Woher wollen Sie das wissen? Ich war, ich sei anders.